Ja, es gibt viele Dinge, wo man gar nicht wissen muss, wie die eigentlich funktionieren und wo es eigentlich schön ist, dass es funktioniert und man nicht dahinter gucken muss. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wer von euch Fan von Sendung mit der Maus ist. Für mich der Reiz, bis auf den heutigen Tag Sendung mit der Maus zu gucken, ist, auch wenn meine Kinder langsam schon wieder aus diesem Alter raus sind, ist, dass sie manchmal zeigen, wie Dinge funktionieren, die du aus dem alltäglichen Leben kennst und wo du aber nicht weißt, wie das wirklich geht. Und dann zu sehen, wie die Streifen auf die Zahnpasta kommen oder so, das ist dann einfach irgendwie eine total coole Sache. Von daher ist es manchmal ganz gut und vielleicht auch spannend, sich mal zu beschäftigen mit dem, was hinter Dingen steckt. Ich fand früher immer das deutsche Reinheitsgebot richtig eine gute Sache. Also, dass wir Bier haben, wo nicht jeder irgendwelchen Kram reinmischen darf, das fand ich einfach klasse. Und dass wir da schon, weiß nicht, seit 200 Jahren oder so ein Bewusstsein dafür haben, dass man da nicht allen möglichen chemischen Kram reinmacht, finde ich richtig gut, da kann ich stolz sein. Allerdings habe ich dann irgendwann mal einen Bericht gehört, wo es darum ging, wie das kam mit diesem deutschen Reinheitsgebot. Und die haben das so dargestellt, dass der bayerische König halt bestimmt hat, dass bestimmte Sachen in das Bier rein dürfen und andere Sachen nicht, weil man nämlich aus jeder Art von Korn durch Gärung Alkohol machen kann. Und die Angst des bayerischen Königs war, dass seine Untertanen alles, was es zu essen gibt an Kornkram, in der Gärung zu Alkohol umwandeln und sich dann total besaufen und nichts mehr zu essen haben. Und sozusagen die Grundnahrungsmittel, halt die unterschiedlichen Kornsorten, nicht mehr für arme, einfache Leute erschwinglich sind, weil das alles vergoren wird. Und deswegen hat der bayerische König das Reinheitsgebot erlassen, indem er gesagt hat, nur die und die und die Sachen dürfen fürs Bier benutzt werden, die anderen nicht. Das heißt, ihm ging es also nicht um die Qualität des Bieres, sondern ihm ging es darum, dass sein Volk nicht alles in Alkohol umwandelt und total an Leberverfettung stirbt. Das, finde ich, gibt dann wieder dem Reinheitsgebot so einen herben Beigeschmack, wo man denkt, kann man da wirklich stolz drauf sein, dass der bayerische König dachte, ich muss meine Untertanen vor sich selber schützen. Das ist dann wieder so ein bisschen desillusionierend. Von daher ist es aber gut, auch mal auf Sachen zu gucken, die es schon lange gibt, weil vielleicht hat sich im Laufe der Zeit was in unserer Wahrnehmung geändert und wir wissen gar nicht mehr, was es ursprünglich bedeutet hat. Heutzutage ist die Taufe ein tolles Familienfest und wird dazu genutzt, dass mal alle das kleine Kind kennenlernen. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit für Pfarrer, mal wieder Leute in der Kirche zu sehen und die zu begrüßen und denen mal zu zeigen, was Kirche ist. Aber ich glaube, wir wissen gar nicht mehr oft so viel, warum es Taufe gibt und was eigentlich die Bedeutung von Taufe ist. Der Paulus hat im Römerbrief versucht, seine theologische Sicht der Dinge darzustellen. Das lag daran, dass er die römische Gemeinde nicht gegründet hat, dass er aber Absicht hatte, nach Rom zu fahren, weil er das Gefühl hatte, dass er als Erstpionier, der immer da sein wollte, wo noch nie ein Christ zuvor gewesen war, dass in Kleinasien im Grunde genommen sein Arbeitsfeld abgesteckt ist und er jetzt Richtung Nordwesten gehen wollte. Und um sozusagen Support zu kriegen und um jetzt Rom nicht an Rom dran, ich meine, man kann nicht an Rom vorbei, außer bei der Fußball-Weltmeisterschaft, aber deswegen ging er nach Rom und um sozusagen das Support zu haben und damit die Leute wissen, wer er ist und vielleicht auch um einigen Gerüchten entgegenzuwirken, wenn er da kommt, hat er einen Brief geschrieben, in dem er grundsätzlich ein bisschen überlegt, ja, wie ist eigentlich der christliche Glaube, wie ist seine Sicht? Und so erklärt er also, wie das alles zusammenhängt und unter anderem erklärt er auch, was eigentlich mit der Taufe gemeint ist und was der Hintergrund seiner Meinung nach der Taufe ist und die Bedeutung der Taufe. Und darüber schreibt er im Römerbrief im 6. Kapitel. Da heißt es, ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinem Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienste der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. 4 Gedanken möchte ich euch dazu geben und mein erster Gedanke ist, was bedeutet dieser Text eigentlich? Wenn wir uns diese Welt so betrachten, dann ist doch eigentlich alles super. Also mir geht es eigentlich gut, abgesehen davon, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe und sehr müde bin, weil gestern war Abiball und da war ich bis zum Schluss dabei. Und na gut, okay, das war jetzt anstrengend, ich bin nicht so der Mensch für Feten, aber ey, meine Tochter hat Abi, ey, sie ist fertig mit der Schule. Das ist doch ein Riesenschrick, man ist doch als Eltern froh, wenn die Kinder irgendwie oder wenigstens schon mal ein Kind irgendwie die Schule erfolgreich beendet hat. Dann Deutschland hat gewonnen. Ich meine, das hat okay ein bisschen den Abiball zerlegt, weil als das Elfmeterschießen kam, musste das Programm anhalten, weil dann musste erstmal geguckt werden, wer gewinnt, aber das hatte sich dann erledigt und dann ging es weiter. Ansonsten, die Wirtschaft in Deutschland läuft eigentlich doch gar nicht so schlecht. Also hier in Baden-Württemberg, glaube ich, die Arbeitslosenzahlen, die wir in Baden-Württemberg haben, da würden eine Menge Länder in dieser Welt froh sein, wenn sie das Doppelte davon hätten. Oder, ich meine, ich denke jetzt manchmal über so Dinge nach, das zeigt, dass ich langsam in ein anderes Alter komme. Es hat eine Rentenerhöhung gegeben, ne? Oder gibt jetzt. Es ist schon mal gut zu wissen, dass die Renten auch manchmal erhöht werden. Vielleicht kommen die irgendwann auch in ein Level, wo ich denke, okay, ich kann davon leben. Aber wie sieht es weltweit aus? Ist es so, wenn wir uns die Erde von Weitem angucken, dass das so glücklich ist? Ich meine, wenn man von der internationalen Raumstation runterguckt auf die Erde, dann sieht sie aus wie eine wunderschöne blaue Murmel. Aber wenn man so dazwischen zoomt, also nicht vom Weltall, sondern so dazwischen und sich einfach mal die Welt als Ganzes anguckt, dann müssen wir doch ehrlich sagen, ohne dass wir jetzt viel rumjammern wollen, es gibt in dieser Welt sehr viel Not. Es gibt so viele Gegenden und Orte, wo es Krieg gibt, erklärten Krieg, Stellvertreterkrieg, Krieg, der gar nicht Krieg genannt wird, aber wo trotzdemhaft massenhaft Menschen getötet werden. Es gibt viele Gegenden in dieser Welt, wo es richtig massiv Hunger gibt oder es abzusehen ist, dass dieses Jahr dieser Hunger noch kommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt über Situationen im Süden Sudans. Es gibt viel Leid in dieser Welt, das einfach in dieser Welt geschieht. Einfach, weil die Welt so konstruiert ist. Und ja, wir haben da manchmal auch vielleicht ein bisschen ein romantisiertes Bild. Vor einer Weile habe ich mit meinen Kindern Fernsehen geguckt, irgendwie so ein Spatenkanal oder so, und da lief so eine Tierdoku und da haben sie gezeigt, so Geparden. Und so Geparden sind ja echt total elegante Tiere. Also die sind ja richtig, irgendwie, ne, wenn du siehst, wenn die laufen, wenn die richtig beschleunigen, das ist in so einer hochauflösenden Zeitlupe, wenn du siehst, wie diese Muskeln da und wie elegant das ist wie so ein Tanz, ne, wenn dieser Gepard dann beschleunigt, auf Maximalgeschwindigkeit kommt, die Antilope erreicht und dann die Antilope von der Seite anspringt, sich in der Kehle verbeißt, die Antilope, ja, das war dann die Szene, wo meine Kinder nicht weiter gucken wollten. Das ist genau der Punkt. Wenn wir mal ganz ehrlich sein, diese Welt besteht doch eigentlich darin, dass Überleben in ganz vielen Bereichen bedeutet, zu töten. Mein Überleben ist das Leben auf Kosten anderes Lebens. Und das ist etwas, was wir vergessen, dass das eine Grundstruktur dieser Welt ist. Von daher, es gibt sehr viel Leid in dieser Welt. Und manches von diesem Leid ist definitiv auch unnötiges Leid, weil es Menschen sich gegenseitig zufügen. Und das nicht aus Versehen, sondern mit Absicht. Weil ihnen die Menschen um sie herum einfach vollkommen egal sind. Weil sie keine Fähigkeit haben oder nur beschränkte Fähigkeiten haben, mit anderen Menschen mitzufühlen. Weil ihnen bestimmte Dinge wichtiger sind als das Leben von Menschen. Ob es nun der maximierte Gewinn ist, ob es bestimmte Mineralien sind, ob es ein Gebietsanspruch ist, ob es ein Ruhm für irgendwas ist, was auch immer, was Menschen über das Wohl von Menschen stellen können. Eine große Menge an Leid in dieser Welt, unter der Menschen leiden, ist das Leid, was wir uns gegenseitig und auch unserer Umwelt zufügen. Wenn man davon ausgeht, dass die Welt ein Zufallsprodukt ist, aus einem Knall entstanden ist, dann zufälligerweise sich hier irgendwelche Aminosäuren kombiniert haben, Leben daraus entstanden ist und jetzt wimmeln und wummeln wir hier durch die Gegend als Leben, und dann ist das eigentlich, kann man das auf unterschiedliche Art und Weise sehen. Man kann einfach sagen, wie in dem das Leben des Brian in diesem Lied, wir sind aus dem Nichts gekommen, wir gehen wieder ins Nichts. Was haben wir verloren? Nichts. Also ist doch egal, ey, das Leben ist einfach ein Scherz. Leb einfach und denk nicht drüber nach. Vielleicht reagieren wir aber auch so, dass wir sagen, ja, aber zufälligerweise hat der Zufall uns zu Lebewesen erschaffen, die wir reflektieren, die wir mitfühlen können. Und deswegen, weil wir diese Gabe haben, sollten wir doch auch diese Fähigkeit nutzen und sollten versuchen, diese Welt so verändern, dass sie möglichst wenig Leid enthält und dass wir als Menschen zumindest schon mal unserer eigenen Spezies oder dort, wo es uns möglich ist, irgendwie möglichst wenig Leid anfügen. Oder die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, na gut, okay, wenn sowieso alles nur Zufall ist und es nichts gibt und ich nur eine zufällig aneinander gebundene Folge von Atomen bin, dann mache ich einfach das, was meine Atome am liebsten wollen. Und was nach mir kommt, vollkommen egal, ich lebe mein Leben, maximiere das, was ich will, und alles andere kann mir vollkommen egal sein. Man kann also, wenn wir diese Welt als Zufallsprodukt der Evolution sehen, beliebig auslegen. Wenn man allerdings an einen liebenden Gott glaubt, der diese Welt geschaffen hat, mit Absicht, und dessen Absicht nicht war, in irgendeiner Form Leid zu verbreiten, sondern dessen Absicht es war, ein liebendes Gegenüber zu sein für eine besondere Spezies, die in besonderer Art und Weise ihm ähnlich ist. Und dieser Spezies eine gute, wichtige, sinnvolle Aufgabe zu geben, nämlich diese Erde zu verwalten, dann kann man mit dem, wie unsere Welt aussieht, ziemlich in Schwierigkeiten kommen. Denn wie kann so ein liebender Gott so eine Welt geschaffen haben? Da muss doch irgendwie ein Fehler gewesen sein. Da muss der Schöpfer dieser Welt doch eigentlich, Schwierigkeiten gehabt haben oder sehr unfähig vorgegangen sein. Wenn man an einen liebenden Gott glaubt, dann kommt man in diese Notsituation, dass man sagt, wie passt das dann zusammen? Dieses Leid und dieser Tod in dieser Welt und andererseits die Liebe Gottes. Und die Sicht der Bibel und die Sicht, die Paulus vertritt im Römerbrief, ist die: Die Wege von Gott und den Menschen haben sich auseinanderentwickelt. Und die Menschen haben Gott, die Kraftquelle und die Zielrichtung ihres Lebens, haben sie verlassen, haben sie verleugnet und haben sich anderen Dingen zugewandt. Nämlich vom Schöpfer weg hin zu dem Geschaffenen. Vielleicht sich selbst als Zentrum setzend oder irgendeine Sache, irgendein Ziel, irgendeine Ideologie als Zentrum setzen. Letzten Endes, wir beten das Falsche an. Wir beten nicht Gott an, der diese Welt geschaffen hat und von dem alles kommt, sondern wir beten etwas anderes an. Und dieses Anbeten muss man nicht notwendigerweise im religiösen Sinne verstehen. Wenn du 5 Nächte vor einem Flagship-Store von Apple übernachtest, nur weil das neue iPhone 5 rauf, so 8 rauskommt, dann würde ich sagen, hat das auch was mit Anbetung zu tun. Oder wenn es dich wahnsinnig macht, weil dein Nachbar schon wieder den neuen Daimler hat und du immer noch mit dem Golf fährst oder so, dann ist das vielleicht auch eine Art von Anbetung. Oder wenn du die Krise kriegst, weil eine andere Person die gleichen Anziehsachen anhat wie du, dann könnte das sein, dass da, ja, etwas zu wichtig genommen wird, was gar nicht so wichtig ist. Wie kann man dieses Problem lösen, dass die Menschen sich von Gott gelöst haben und die Welt sozusagen in den Trudel ihrer eigenen Selbstzerstörung mit hineingerissen haben? Können die Menschen etwas daran ändern? Können die Menschen sich selber herausziehen, wie, jetzt weiß ich nicht, wie dieser Typ heißt, der sich am eigenen Haar... Münchhausen, genau. Der Münchhausen hat es versucht, sich an den eigenen Haaren hochzuziehen. Ne? Ich meine, der muss jünger gewesen sein, weil der hatte hier noch Haare. Bei mir wäre das schon schwierig langsam. Ist das machbar? Bei Münchhausen hat es nicht geklappt. Da gehen wir nicht davon aus, dass er das konnte. Können wir das? die Sicht, die Paulus vertritt, ist die, nein, wir Menschen können es nicht, sondern Gott alleine kann es, weil er hat diese Welt geschaffen und um ihn geht es ja. Er ist im Grunde genommen der Haupthandelnde und deswegen hat Gott die Initiative ergriffen. Er ist in Jesus Christus in diese Welt gegangen. Er hat als Jesus Christus unsere Schuld getragen, hat unser Leben mitgelebt, hat unsere Schuld getragen, ist sozusagen genauso zerstört worden von der Welt, von unserem Handeln, so wie wir zerstören und ist dann auferstanden. Und damit begann für Jesus etwas Neues. Und das, sagt Paulus, ist das Heilshandeln Gottes. Die Frage ist, wie können wir in Verbindung zu diesem Heilshandeln kommen? Ich meine, bei den Römern geht es noch, die sind nur ein paar tausend Kilometer entfernt. Wir sind noch weiter entfernt, aber bei uns liegen auch noch 2000 Jahre dazwischen. Und diese Verbindung zwischen dem Handeln Gottes in Jesus Christus und uns, die stellt Paulus her durch die Taufe. Er sagt, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Das heißt, Paulus sagt, durch die Taufe sind wir mit Jesus Christus verbunden. Und weil Jesus sozusagen das durchgemacht hat, was eigentlich unser Schicksal ist, in diese Welt hineinkommen, leben und sterben, und dann für Jesus der Extrapart, auferstehen, weil wir damit verbunden sind, gilt für uns das Gleiche. Wir leben in dieser Welt, wir sterben, aber wir werden mit Jesus auferweckt werden. Und das, sagt Paulus, das ist das Symbol der Taufe. Das steht dafür, für diese innige Verbindung zwischen uns und Jesus. Und durch die Taufe wird uns deutlich gemacht, es gibt jetzt eine neue Verbindung zwischen dir und Gott. Und das ist die Taufe. Und das, was in Jesus geschehen ist, das kann auch in dir geschehen oder wird in dir geschehen. Und die Taufe zeigt das auf. Warum ist jetzt dann alles anders für uns? Was hat sich dann für uns geändert? Da sagt Paulus, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, hat auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Gott hat uns geschaffen. Wir haben ihn aus den Augen verloren. Wir haben uns von ihm getrennt und das ist tödlich. Und das Signal des Kreuzes ist, Gott kommt in unser Leben hinein und nimmt das auf sich, was wir vergurkt haben. Und die Auferstehung macht deutlich, wir haben ein neues Leben in Jesus Christus. Und damit sind sozusagen die Folgen dessen, dass wir uns von Gott abgewandt haben und dass wir selbstzerstörerisch sind, sind damit aufgehoben. Es muss nicht so weitergehen. Es muss nicht so sein, dass wir mit dem Tode tot sind. Das sind jetzt theologische Begriffe. Und wenn man sich den Text so durchliest und so ein bisschen kirchlich geprägt ist, dann kann man das so abnicken und sagen, ja, das klingt christlich, das klingt gut. Aber die Frage ist, wo hat das einen realen Bezug in unser Leben? Also wie ist das, wenn Leute getauft werden? Da haben wir uns gerade nach dem ersten Gottesdienst unterhalten und haben überlegt, sind die Leute so viel anders? Und dann, ich hatte im ersten Gottesdienst als Beispiel gegeben, als meine Kinder getauft worden sind, da würde ich sagen, vorher und nachher weiß ich nicht, ob ich da irgendwie große Unterschiede festgestellt habe. Das Kinderzimmer aufräumen ist immer noch schwierig. Auf der anderen Seite hat auch Gott nie gesagt, du sollst das Kinderzimmer aufräumen. Von daher habe ich auch schon vollkommen falsche Parameter irgendwie. Ne? Ist das wirklich so? Ändert sich da wirklich was? Und deswegen mein nächster Punkt, eine Sache, die sich deutlich ändert, nämlich Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn es also so ist, dass durch unser Abwenden von Gott das Sterbliche in uns siegt und wir selbstzerstörerisch sind und sterblich sind und das Leben hineinkommt in unser Leben, weil wir uns wieder zu Gott, der Quelle des Lebens, zuwenden, dann ist die Frage, was für eine Relevanz hat das, dieses Leben? Wo findet das statt? Für Paulus ist die Hoffnung über den Tod hinaus, dass es ein Leben gibt. Und ich glaube, was wir ganz deutlich sehen müssen und was oft kritisiert wird, es geht nicht nur darum, ein längeres Leben zu haben, weil wir alle so eine Angst vor dem Tod haben. Und dass deswegen alte Leute in die Kirche gehen, weil sie dem Sterben näher sind und sich dann sagen, oh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich will lieber mal auf die Kirche setzen. Es geht nicht einfach nur darum, kriege ich ein verlängertes Leben, sondern da sind noch andere Aspekte mit drin, die ganz deutlich in dem Reich Gottes enthalten sind. Und der erste Aspekt ist vielleicht nicht für uns nicht ganz so viel nachvollziehbar, weil wir in einer relativ, ja, in einem relativ gerechten Land leben. Ich meine, klar gibt es hier Dinge, die ungerecht sind. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir ein sehr gutes rechtsstaatliches Fundament. Aber es gibt so viele Länder in dieser Welt, wo es nichts davon gibt. Und es gibt Menschen, die wirklich auf bitterste Art und Weise erleben, dass ihnen Ungerechtigkeit angetan wird und dass es niemanden interessiert und dass sie vielleicht noch den Schaden haben. Und wenn ihr selber schon mal zu Unrecht wegen was angeklagt worden seid und euch richtig Unrecht zugefügt worden seid und es hat keinen interessiert und es ist nie zurechtgerückt worden, dann habt ihr vielleicht gespürt, wie tief das in einem brennen kann, wenn man zu Unrecht in irgendeiner Form, ja, geschädigt wird. Und wie geht es dann Menschen, die wirklich massiv Unrecht erleiden? Wie sehr brennt, muss das in ihrer Seele brennen, dass sich niemand um die Gerechtigkeit kümmert, niemand darum kümmert, dass die Opfer als Opfer endlich benannt werden und dass Täter als Täter benannt werden? Und ein wichtiger Faktor des Reiches Gottes ist Gerechtigkeit. Dass Menschen, die nach Gerechtigkeit sehnen, dass Menschen, denen Ungerechtigkeit angetan worden ist, dass die erleben, dass Gott Recht schaffen wird auf seine Art und Weise. Das ist ein ganz wichtiges Element dieses neuen Lebens Gottes. Das zweite ist Trost für die Ungetrösteten. Es stimmt tatsächlich, dass man über manche Sachen Gras wachsen lassen muss oder dass manche Sachen die Zeit heilt. Aber das ist nicht bei allen Dingen so. Es gibt Traurigkeiten, die bleiben. Und die werden in dieser Welt nicht getröstet. Weder durch Therapie noch durch Fürsorge von anderen Menschen, sondern die sitzen so tief, dass sie ein Schmerz sind, der das Leben lang bleibt. Und die Verheißung des Reiches Gottes ist, dass Gott trösten wird. Und dass die, die ungetröstet bleiben müssen in dieser Welt, dass die getröstet werden. Das ist ein wichtiger Faktor des Reiches Gottes. Und das dritte ist die Erfüllung unseres Lebenssinnes. Da haben wir noch nach dem ersten Gottesdienst ein bisschen rumdiskutiert, was die richtigen Beispiele sind. Also die Erfüllung unseres Lebenssinnes. Also stellt euch mal vor, ihr seid ein Geländewagen. Ein richtiger Geländewagen und ihr werdet immer in der Stadt gefahren. Und weil ihr ein richtiger Geländewagen seid, seid ihr groß und massiv und diese kleinen Parkplätze sind nicht dafür gemacht. Und der Allradantrieb ist auf der Autobahn auch nicht so der Kracher. Wie schön wäre es doch für so einen Geländewagen, wenn er mal wirklich im Gelände benutzt wird und mal richtig hier zeigen kann, was er drauf hat. Und wo diese Zusatzschaltung, wo man diese super kleine Übersetzung hat, endlich mal sinnvoll benutzen kann und nicht nur erzählen kann, ja, ich habe ja auch diese Zusatzübersetzung oder so, sondern die wirklich gebraucht wird. Oder die Geländewagen, die in Freiburg rumfahren, die eine Seilwinde haben. Also ich meine nicht die Abschleppwagen. Wäre es nicht mal total gut für so einen Geländewagen, in einer wirklichen Situation mal einen anderen aus so einem Sumpfloch rauszuziehen oder sich selber rauszuziehen und sagen zu können, hey, ich habe eine Seilwinde, ich habe mich selber rausgezogen und nicht, ja, ich habe mal probeweise mal das Ketka von meinen Kindern oder so. Versteht ihr? Dinge, zum Beispiel Dinge, die wir schaffen, sind für einen bestimmten Zweck geschaffen. Und eigentlich ist es doch schade für diese Dinge, wenn sie nicht dafür benutzt werden. Oder stellt euch vor, einen Elektroschraubenzieher, der benutzt wird, um Schlitze in die Wand zu kloppen. Kannst du mit einem Schraubenzieher machen, aber dafür ist ein Schraubenzieher nicht gemacht. Wenn du dir den hinterher anguckst, ist er verbogen und kaputt. Das tut dem, ja, das ist jetzt okay. Ich bin sehr mitfühlend bei Gegenständen. Also das, tut dem Schraubenzieher weh, wenn du da Schlitze mitklopfst oder so. Sondern es geht darum, die Sache für die richtige Sache zu benutzen, dass eine Sache wirklich auf einmal richtig Sinn macht. Ne? Über den Schraubenzieher wird die ganze Zeit genörgelt, ja Mann, guck mal, jetzt habe ich 2 Schlitze gekloppt und schon ist die Spitze ab oder so. Da kann der Schraubenzieher nichts für, weil dafür ist er nicht geschaffen. Und so geht es mit uns Menschen. Wir Menschen sind geschaffen als Gegenüber Gottes. Und wir werden nicht so verwendet. Wir selber verwenden uns nicht so. Und wir werden auch von anderen nicht so verwendet und so erkannt. Und so manche Macke, die wir in unserem Leben haben, so manche Sinnlosigkeit, die wir empfinden, empfinden wir, weil wir nicht unserem Sinn gemäß gelebt haben und verwendet wurden oder uns selbst verwendet haben. Und die Ewigkeit Gottes, die Gegenwart Gottes bedeutet, dass wir das, was unser ureigenster Sinn ist, nämlich das Gegenüber Gottes zu sein, dass wir das erfüllt leben können, weil wir in der Ewigkeit Gott gegenüber sind. Und es da keine Barriere gibt. Und wir sind endlich die, die wir sind. Und Gott hat uns geschaffen. Und haja, so viele Leute sehen uns und sehen nur einen Teil von uns und sagen, ja, du bist ganz nett, aber warum bist du nicht ein bisschen mehr so? Oder du könntest ja auch mal ein bisschen so sein. Wir vergleichen uns unser ganzes Leben und sind am Gucken, wie das so ist. Gestern bei dem Abiball wurden auch so ein paar gelobt. Das waren die mit irgendwelchen 15-Punkte-Noten. Ja, was machst du, wenn du keine 15 Punkte hast? Ne? Du bist heilfroh, dass du das Abi hast und so und bist happy. Und dann auf einmal guckst du auf deine Note und siehst, es gibt so viele, die viel, viel besser sind. Und du fragst dich, ja, bin ich jetzt gut gewesen oder bin ich vielleicht doch eine Enttäuschung für meine Eltern, weil ich nicht sofort ins Medizinstudium springen kann oder so. Und in der Gegenwart Gottes sind wir 100% richtig. Mit dem, was wir können und mit dem, was andere Menschen vielleicht als Macken ansehen. Wir sind 100% angekommen. Wir sind da, wo wir hingehören. Wir sind da, wo wir so sind, wie wir sind, genau richtig sind. Und das ist ein Teil der Ewigkeit und Gegenwart Gottes. Und das ist mehr als nur, ich habe Angst vor dem Tod, deswegen will ich ein Leben nach dem Tod. Das ist etwas, was viel tiefer in das Verständnis unseres Wesens geht. Und das steckt für Paulus da drin. Die Hoffnung über den Tod hinaus, in der Gegenwart Gottes sein. Okay, mein dritter Gedanke. Ich muss mich nicht bestrafen. Es gibt Menschen, also wir Menschen ticken sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben ein sehr gutes Bewusstsein für sich selbst und das, was sie machen, echt super ist. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei Donald Trump oder so, der ist sehr überzeugt davon, dass was er macht, echt super ist. Irgendwie. Und wenn er irgendwie gestern den Quatsch erzählt und morgen den Quatsch erzählt und irgendeiner ihnen darauf hinweist, dass beides eigentlich nicht mit der Realität übereinstimmt, dann ist für Donald Trump nur die Frage, wieso stimmt die Realität nicht mit meinen Auffassungen überein? Ne? Der hat da nicht viel Schmerz, glaube ich. Zumindest stellt er mich so dar. Oder wird von deutschen Medien so dargestellt. Keine Ahnung. Aber es gibt auch Menschen, die viel stärker darüber zweifeln, was sie machen, ob das gut und richtig ist. Von ihrem Charakter her. Oder es gibt auch Menschen, die tatsächlich etwas getan haben, was ihnen sehr, sehr leid tut. Und wo sie sehr darunter leiden, dass sie das getan haben und dass sie was wirklich falsch gemacht haben. Also zum Beispiel finde ich, als Eltern kann man ganz schnell ins Grübeln kommen, wenn man mal reflektiert und sich überlegt, was habe ich von meinen Kindern alles vergurkt oder so. Ich meine, wenn die dann so ein bisschen größer werden und auf einmal siehst du, die haben die Marotten, gegen die du schon gekämpft hast, haben die auch oder so, dann fragst du dich, was habe ich falsch gemacht oder so. Das kannst du auch unter Umständen nicht so ohne weiteres wieder nachholen. Also es ist manchmal gar nicht einfach, damit zu leben, mit der eigenen Vergangenheit, mit den eigenen Fehlern. Und dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir in die Taufe hineingenommen sind, in seinen Tod, aber auch in seine Auferstehung und dass wir, wie es so schön heißt, dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Das bedeutet auch, wir sind der Sünde nicht mehr unterworfen. Das heißt, wir müssen uns nicht quälen dafür, was wir falsch gemacht haben. Klar, Verantwortung übernehmen, ja. Aber wir müssen uns nicht mehr verachten. Wir müssen uns selbst nicht bestrafen. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Punkt, der einen wirklich frei machen kann. Ich muss mich selber nicht mehr bestrafen. Ich muss mich selber nicht mehr verachten für das eine oder andere, was ich getan habe, was mir leid tut, sondern ich bin frei davon. Ich kann aufrecht gehen. Mein letzter Gedanke, wo bleibt die Verantwortung? Tja, wenn ich jetzt das, was ich als letzten Punkt gesagt habe, ernst nehme, in Jesus ist mir alle meine Schuld vergeben, ich bin der Sünde gestorben, nichts ist mehr relevant, dann könnte ich ja sagen, okay, dann kann ich auch einfach mal so leben, wie ich lebe. Ich meine, wenn mir alles vergeben wird, dann kann ich auch machen, was ich will. Ich meine, Jesus ist dafür gestorben. Ich bin der Sünde gestorben oder so, also kann ich nochmal ordentlich einen drauf machen, bevor ich dann in die Gegenwart Gottes komme, wo es dann so heilig ist und so. Aber das ist nicht so. Das wurde dem Paulus auch vorgeworfen, aber dem ist nicht so. Allerdings ist das im zweiten Teil des Kapitels. Und wir haben ja hier den Anfang. Ich glaube, das habe ich irgendwie nicht, dummerweise nicht mit reinkopiert. Also wir sind im Kapitel 6, die Verse 3 bis 8 und das Kapitel ist noch deutlich länger. Und in dem hinteren Teil des Kapitels behandelt Paulus das Thema, dass wir ja, obwohl wir jetzt frei von Schuld sind und uns vergeben ist und was Neues anfängt, dass wir trotzdem natürlich aufgefordert sind, auch unser Leben entsprechend zu handeln und dass wir verantwortlich sind. Und das ist super wichtig und das dürft ihr nicht in den falschen Hals kriegen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch nachher an diese Predigt, aber ihr erinnert euch sozusagen nicht ausgeglichen, weil die Predigt nur einen Teil behandelt hat. Deswegen möchte ich euch empfehlen, heute irgendwann, heute Nachmittag oder so, oder heute Abend, einfach nochmal das Ende von Kapitel 6 des Römerbriefes zu lesen. Damit ihr sozusagen die Balance kriegt zwischen einerseits, da ist etwas Neues angefangen und durch die Taufe hat Gott uns neu gemacht und auf der anderen Seite, dass es nicht in die Verantwortungslosigkeit abgleitet, sondern dass wir auch Verantwortung wahrzunehmen haben. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das einfach beides seht. Deswegen lest das mal nach. Falls ihr jetzt sagt, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, wo meine Bibel ist oder so. Ihr habt ja bestimmt ein Handy mit Datentarif. Dann geht ihr einfach auf Bibleserver kommen und gebt Römer 6 ein. Dann habt ihr gleich das ganze Kapitel. Und wenn ihr sagt, ja, aber in Deutsch bin ich nicht so gut, da gibt es auch einige andere Sprachen. Also ihr werdet eine finden, die ihr lesen könnt. Und lest das bitte nach. Römer 6. Ganz wichtig, dass ihr das ganze Kapitel lest. Und dann könnt ihr sehen, was letzten Endes die Grundlagen des christlichen Glaubens sind. Was es bedeutet, ein neuer Mensch zu sein in Jesus Christus, eine Hoffnung zu haben, die über den Tod hinausgeht und trotzdem in dieser Welt relevant zu leben und Verantwortung zu haben. Okay, jetzt singt der Chor.